immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Drogen, Alkohol, Prostitution, Gewalt und bisexuelle Beziehungen bestimmten ihren Alltag. Kann man aus so einem Leben wirklich entkommen? Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus, wo wir besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Maria, danke, dass du heute hier bist und deine Geschichte uns erzählst.
Gerne.
Maria, wie kam es denn zu diesem ersten Drogenkontakt?
Den ersten Drogenkontakt hatte ich durch meinen Ehemann, der die Drogen mit nach Hause gebracht hat. Lag es auf dem Tisch und ich habe nur halt mitbekommen, dass sie miteinander gesneeft haben. Dann sind sie ins Bad gegangen und ich war halt in unserem Schlafzimmer und dann habe ich das so gesehen. Und als ich dann alle weg waren, bin ich am Tisch gegangen und habe dann auch gesneeft. Und das habe ich dann zweimal gemacht und dann hatte ich eigentlich schon so meinen ersten Entzug. Also ich hatte schon gespürt, dass ich Unruhe hatte und dass es mir gar nicht gut ging. Und ja, so fing das an.
Also du hast also gleich Heroin geschnupft, das erste Mal, ohne vorherigen Drogenkontakt.
Ja.
Warum hast du denn damit weitergemacht?
Ja, weil ich dann diesen berühmten Affen geschoben habe. Also diese Unruhe und komischerweise war das dann für meinen Mann irgendwie so ganz normal, mir dann auch was zu geben, wenn ich dann danach Verlangen hatte.
Es ist der Wahnsinn, bereits beim zweiten Mal warst du schon süchtig und hattest schon Entzugssymptome. Ja. Bei Heroin ist man ja eigentlich sowieso sofort abhängig. Wie war dein Verhältnis zu deinem Mann, der diese Drogen nach Hause gebracht hat?
Die ersten Jahre war super. So ein richtiger Traummann, kann man sagen. Also der hat mir Märchen aus Tausend eine Nacht erzählt, während ich schwanger war und gekocht zusammen. Und wir waren nie auseinander, also 24 Stunden klebten wir aufeinander. Also wir kannten es nicht, überhaupt getrennt zu sein. Und ja, es war schlimm, als es sich dann umgewandelt hat.
Wann war das denn?
Nach einem Jahr, ich war im fünften Monat schwanger. Und da ist er, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe für ihn gekocht und geputzt und weißt du, ich wollte so die perfekte Ehefrau sein, ne? Und habe auch um 12 Uhr abends seine Kleider gewaschen, damit er in den Disco ging, kam mit seinen Brüdern. Und was ich halt nicht wusste, naiv halt, wie ich war, dass er auch fremdgegangen ist mit anderen Frauen und wahrscheinlich auch die ganzen Drogen in der Zeit, ja. Mehr konsumiert hat, wie ich wusste.
Also er war selber auch drogensüchtig?
Ja.
Ja, Maria, du hast ja dann auch ein Erlebnis brutaler Gewalt mit ihm gehabt. Möchtest du uns das mal schildern?
Ja, also wenn er nachts aus der Disco gekommen ist, dann war er sehr aggressiv. Ich war ihm gleichgültig. Wenn er halt Lust auf mich hat, hat er mich genommen, ob ich wollte oder nicht. Und zwei Kinder sind aus dieser Gewalt geboren, also eins ist geboren, eins habe ich abgetrieben. Geschlagen hat er mich mit Messer, ist auf mich losgegangen, mit Füßen getreten, also bespuckt, Haare gezogen. Er hat auch mit der Gewalt rumgeprallt, also es war kein Versteck vor seinen Brüdern auch nicht. Ja. Und Demütigung, sehr viel Demütigung. Also er hat zum Beispiel, ich durfte das Haustelefon nicht anfassen, wenn geklingelt hat. Wenn es unten geklingelt hat, durfte ich niemanden aufmachen, nicht aus dem Fenster schauen. Also das habe ich alles eingehalten. Wenn wir auf der Straße gelaufen sind, war ich hinter ihm und Kopf unten. Auch das habe ich eingehalten, ja. Also
ist vom Traumprinzen zum Monster geworden sozusagen.
Ne? Absolut Albtraum, ja.
Da hast du so viel mitmachen müssen. Ja, du sagst Messerattacke, Maria. Hat er dich da besonders mal angegriffen?
Ja, das war ganz arg schlimm, da ist er gerade nach Hause gekommen, war total zu, aber ich wusste nicht, dass er in der Zeit Kokain genommen hatte. Und er hat, müsst ihr euch vorstellen, mit den bloßen Händen hat er die komplette, wir hatten so eine, alle vier Seiten der Wände waren mit diesem, wie Laminat, aber so ein dickes, verkleidet. Und er hat mit bloßen Händen die ganze Verkleidung runtergerissen. Dann habe ich ihn gefragt, was das soll, und dann hat er gemeint, so, ich werde ihn schon bekommen. Also er dachte, ich hätte einen Mann im Haus. Dann ist er oben beim Nachbarn, das ist ein Laden gewesen, da ist er eingebrochen, in seinem Keller ist eingebrochen, nicht um zu stehlen, sondern um meinen Geliebten zu suchen. Mhm. Und ich hatte gar keinen. Mhm. Ja. Und auf einmal hat er ein Messer geholt, also es war so ein Messer. Und dann ist er also auf mich losgegangen, im Kopf, hinten im Hals und dann ins Bein, voll durch. Mhm. Und dann ist er in Unterhose und Hemd aus dem Fenster gesprungen, Strecke gegenüber war die Kripo. Dann ist er hingegangen und hat die Kripo geholt. Dann kamen 8 von diesen Kripo-Beamten mit Krankenwagen und haben mich da ins Krankenhaus gebracht.
Hm. Ja. Wow. Ach, du musstest viel durchmachen, Maria. Ja. Das ist echt unglaublich. Du warst mittlerweile auch heroinabhängig, lebtest in Angst, ja. Musstest dich beschimpfen lassen, schlagen lassen, wurdest von ihm vergewaltigt. Aber du bist trotzdem bei ihm geblieben. Warum denn?
Weil es Gott versprochen hat. Hm.
Also im Ehebund hattest du Gott ein Versprechen gemacht. Ja. Du kanntest diese Gewalt und diese Aggression ja auch eigentlich gar nicht ganz anders aus deinem Elternhaus, oder? Ja. Was ist denn da passiert? Wie hast du deine Kindheit erlebt?
Also meine Eltern waren beide abhängig, Drogen. Auch meine Mutter hat auch gekifft, ich habe es mal erwischt. Mhm. Und also mein Vater hat zum Beispiel gespielt. Und ist er heimgekommen und hat auf uns eingedroschen, wenn er verloren hat oder was ich mittlerweile auch weiß, er hat andere Frauen gehabt, andere Beziehungen mit Frauen. Und wahrscheinlich, weil es bei denen nicht gut gelaufen ist, haben wir das abgekriegt. Also wir waren so der Prellbock für alles. Mhm. Ja, also das war von klein auf schon, zum Beispiel habe ich gesagt, ich würde gern spielen gehen und dann er hat einen Eimer geholt. Wir hatten so einen 5 oder 6 Türen, Schrank. Und hat einen Eimer hingestellt, hat die ganze Wäsche zusammengepackt und hat alles auf den Boden geschmissen, auf so einem Haufen, hat gesagt, erst putzen, einsortieren und dann kannst du spielen. Ja, das dort hat ein paar Stunden gedauert und dann war ich müde. Ja. Mhm. Und da kochen musste ich früh oder meine Geschwister großziehen. Also das war so meine Aufgaben dann. Mhm. Ja. Ja, und dann hatte ich meinen Fluchtsort. Mhm. Das war meine Schule.
Mhm. Mit deiner Mutter hast du dich auch nicht gut verstanden?
Mhm. Meine Mutter gar nicht. Mhm. Und der Hass meiner Mutter hat sehr geprägt.
Mhm. Woran lag das, dass der Hass seine Mutter so geprägt hat?
Ja, weil meine Mutter unglücklich verheiratet war. Mhm. Sie hat meinen Vater heiraten müssen, weil sie Geschlechtsverkehr hatten. Ich also gezeugt wurde und meine Mutter nach Kroatien gegangen ist und vom Kirschbaum gesprungen ist, um mich zu töten. Mhm. Und da es nicht geklappt hat und meine Großeltern es mitbekommen haben, haben sie gesagt, ja, du musst ihn heiraten. Mhm. Und dann haben sie geheiratet und ja, es war eine sehr, sehr unglückliche Ehe und ja, Alkohol geprägt sowieso und meine Mutter hat auf meinen Vater Gewalt bekommen, auch mit Messer. Es verfolgt einen das Messer. Mhm. Auch da haben wir uns alle 3 Kinder vor meine Mutter gestellt und haben zu meinem Vater gesagt, erst über uns und dann die Mama. Mhm. Ja, also das hatten wir auch schon mit meinem Vater erlebt. Dann sehr viele Schläge, sehr viel Gewalt. Also da war eine Szene, die werde ich nie vergessen. Da hat er uns nackt ausgezogen, hat seinen Gürtel rausgeholt und hat diese Spiele gemacht, wer will zuerst. Mhm. Ja. Mhm. Also solche Sachen.
Also mit so einer Kindheit, es ist ja auch fast verständlich, dass du dir dann so einen unterbewusst so einen aggressiven Mann dann auch genommen hast, der dich dann genauso schlecht und vielleicht noch schlechter behandelt hat als deine Eltern. Nun hat dieser Mann sich das erste Mal auch Heroin gespritzt und zwar vor dir. Ja. Was ist da passiert?
Also ich hab ihn erwischt hinterm Sofa mit einem Freund, einem Italiener und ich habe ihn halt nur gesehen mit diesem Gürtel um den Arm rum und dann habe ich gesagt zu ihm, was du tust, das werde ich auch tun, was er da macht und so. Und dann sagte er, ich soll weggehen und dann, ja, dann bin ich in die Stadt gefahren und habe mich dort spritzen lassen.
Hm. Konntest du das nicht selber, ne?
Nein.
Ja.
2,5 Jahre habe ich mich spritzen lassen.
Ja.
Das letzte halbe Jahr habe ich dann selber.
Hm. Jetzt wart ihr beide an der Nadel. Und Heroin kostet aber viel Geld. Wie habt ihr das finanziert?
Mein Mann hat mich auf den Straßenstrich geschickt.
Hm. Beschaffungsprostitution, also du musstest auf den Straßenstrich gehen. Ja. Wie sah das aus?
Also er hat mich auf diese Straße gebracht, die kannte ich nicht, obwohl ich Stuttgarterin bin. Mhm. hat mich hingestellt und hat gesagt, hier machst du dein Geld. Mhm. Und ist dann weggegangen. Und da kam so eine ältere Frau, sie ist eine alte Prostituierte, und sagte zu mir, also ab 100 Euro, ab 100 Mark fängt es bei uns an. Hm. Ich wusste ja nicht, was sie da meinen, ne? Weil die sagen dir nicht, was da abgeht. Das musst du alles selber erfahren. Hm. Und da so ab der erste Kunde, ab den ersten Kunden, alles egal, was du tust. Wenn es nur Küssen wäre, ab 100 Mark. Mhm. Und so habe ich angefangen.
Hast du dich jemals vor diesen Männern geekelt dann?
Nein.
Warum nicht?
Ich denke mir mal, dass es das Heroin, dass es diese Hemmschwelle auch wegnimmt. Ja, ich hatte eher so Mitleid mit diesen Männern, weil ich hatte nicht nur mit ihnen irgendwas, sondern wir hatten viel Gespräche. Mhm. Also sie haben erzählt, wie schlecht ihre Ehe ist oder was sie daheim vermissen. Beispiel nur das Umarmtwerden.
Ja. Du hast also Mitleid mit ihnen bekommen.
Ja.
Wie kann man sich so ein Leben denn eigentlich vorstellen? Wie viele Männer braucht man, um diese Sucht zu finanzieren?
Viele. Viele. Weil ich muss ja für meinen Mann mit anschaffen. Ja? Mhm. Und ein Druck kostet 100 Mark. Mhm. Und da brauchst du, du musst mir vorstellen, so jede 2-3 Stunden brauchst du einen nächsten Schuss. Mhm. Ich war 24 Stunden auf der Straße. Mhm. Ja, also schlafen war nicht, essen war nicht. Und heute überlege ich mir, wie habe ich das alles geschafft? Ich weiß es nicht.
Wie, aber du hast gesagt, also ein Kunde mindestens 100 Euro oder 100 D-Mark damals. Ja. Wie lange verbringt man denn mit so einem Mann?
15 Minuten.
Wow.
Bis 20 Minuten, mehr nicht.
Also musst du es wirklich regelmäßig anschaffen, um eure Sucht zu finanzieren, ne? Hast du dabei noch etwas gefühlt oder empfunden? Oder?
Nein, tot.
Gar nicht. Macht sich auch gar nicht Gedanken über alltägliche Dinge?
Du bist emotionslos. Du hast auch keine Nächstenliebe, so dass du, sondern nur Mitleid. Und es ist wie so ein Tunnel, muss man sich vorstellen. Du siehst nichts mehr. Also Menschen haben mich später gesehen. Die haben es mir auch später gesagt. Die haben gesagt, Maria, wir haben dich gesehen, du warst nicht anwesend. Mhm. Und so war das auch. Ich war nicht anwesend. Du nimmst nichts mehr wahr, gar nichts.
Was ist das einzige Wichtige noch in der Zeit?
Mhm. Wo kriege ich mein Geld her und wo ist der Dealer?
Ja.
Nur das.
Wie war das mit Schlafen, Essen?
Mhm. Wann? Also du musst dir vorstellen, du hast Angst zu schlafen, weil du... wenn du also schlafen tust und dann wachst du auf und du schiebst dann diesen Affen. Mhm. Das heißt dann, also bei mir war das halt so, dass mein ganzer Körper sich so zusammengezogen hat. Ich hatte Krämpfe und Schmerzen, ich habe Durchfall und Brechen, alles gleichzeitig gehabt. Und das habe ich erlebt und dann habe ich gesagt, ich schlafe nicht, weil wenn ich da wieder verschlafe, welcher Kunde nimmt mich dann?
Du sprichst da vom Entzug, oder? Mhm. Also Affen schieben heißt dann ein Entzug empfinden. Ja. Und da hat man extreme Schmerzen, wie du es jetzt gerade schon erklärt hast.
Kein Kunde nimmt dich so.
Ja. Hm. Ja, und so arbeitet man auf den nächsten Schuss hin wieder. Ne? Hm.
Man lebt auf den nächsten Schuss.
Ja.
Ja.
Es kam ein Tag, da bist du mit der Sittenpolizei zusammengestoßen. Sie wollten sich dann gerne auf deine Situation aufmerksam machen. Mhm. Was haben sie dir denn dann gezeigt?
Also habe ich mir Kokain und Heroin geholt. Und dann, die sind sehr nette Menschen, diese Polizisten. Ne? Das hat mich so bewegt, heute noch. Da sagte er zu mir so, also Maria, pass mal auf. Nicht, weil wir dir was Böses jetzt wollen, ne? Aber wir werden dir das jetzt wegnehmen, was du dir gekauft hast. Und ich zu ihm, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Du weißt genau, ich brauche den Schuss. Ich sagte, ja, aber guck mal. Wir wollen dir zeigen, für was du anschaffen gehst. Mhm. Ne? Ein paar Wochen später kam er mit so einem Zettel und vom Labor. Und da stand halt alles drin. 3%, 4%, mehr nicht. Mhm. Und hat er gesagt, und der Rest, den du dir reindrückst in die Venen, das ist nur Dreck. Mhm. Ja.
Hat dir also vorgezeigt, was du wirklich bezahlst und was du dafür bekommst. Ja. Ja, in dieser Zeit wurdest du auch ein zweites Mal schwanger. Hat das dein Leben irgendwie verändert?
Nein, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schwanger war.
Aha.
Gar nicht. Im 8. Monat erst habe ich gemerkt, dass ich schwanger war.
Mhm.
Durch die Drogen habe ich ziemlich abgenommen, aber durch die Schwangerschaft war ich dann irgendwie ganz normal.
Mhm.
Und ja.
Bist also dann ins Krankenhaus gekommen?
Ja, Fruchtwasser ist auf der Straße geplatzt, da habe ich mir ein Taxi geschnappt und dann bin ich ins Krankenhaus. Und die Geburt ging ruckzuck, 5 Minuten war das Kind da.
Mhm.
Und danach haben sie mich auch wieder rausgeworfen aus dem Krankenhaus.
Was ist mit dem Kind passiert?
Ich habe nur den Brutkasten gesehen.
Mhm. Also wurde gleich aufgenommen, du hast keine Bindung gehabt zu dem Kind, nichts.
Nein.
Und dadurch, dass du auch nicht wusstest, dass du schwanger warst, wahrscheinlich...
Ja. Keine Emotion dabei.
Mhm. Ja. Du hattest eines Tages dann aber eine große Chance. Und zwar an einem Entgiftungsprogramm teilzunehmen.
Ja.
Wie kam es dazu?
Es war ein Arzt, der hieß Maczynski.
Mhm.
Und die haben so ein Projekt aufgemacht. Und zwar, sie haben die ersten 100 Drogenabhängigen genommen und mit ihnen ein Projekt gemacht, das heißt Methadon-Programm.
Mhm.
Und dann bin ich zu Maczynski gegangen, habe ich zu ihm gesagt, also Herr Maczynski, ich würde gerne in diesem Programm gehen, mit meinem Mann zusammen.
Mhm.
Ich habe ihn geliebt. Und dann sagt er zu mir so, ja, aber hast du AIDS? Sage ich, nicht, dass ich wüsste, also ich habe kein AIDS. Oder Hepatitis C, dann habe ich gesagt, nee, habe ich auch nicht. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist so, wenn diesen Projekt mit reinkommt, sind nur die Menschen, die halt AIDS oder Hepatitis C haben.
Hm.
Und da ich ja das alles nicht hatte, konnte ich ja wieder gehen.
Mhm.
Ein paar Wochen später sagte einer zu mir, du Maria, du hast voll die gelben Augen. Weil das Weiße war ja dann so richtig gelb. Und dann auf einmal habe ich mich so gefreut. Ich bin zu Maczynski in die Praxis reingestürmt. Ich habe gelacht und mich so gefreut und habe nur noch geschrien, ich habe Hepatitis C. Und er so, ja, da müssen wir schon mal Untersuchungen machen. Hat er mich untersucht, sagt er tatsächlich. Hat er sich sehr gefreut, dass ich jetzt in das Programm rein durfte.
Und nicht, weil du Hepatitis hattest, sondern...
Richtig, weil ich diese Chance bekomme.
Mhm.
Mein Mann hatte in der Zwischenzeit auch AIDS.
Mhm.
Und daher war es für ihn ja... leichter reinzukommen. Und dann hatten wir ein Jahr mit der Methadon-Programm.
Mhm.
Also ohne Beikonsum. Da darfst du also nicht kiffen, nicht trinken, gar nichts.
Mhm.
Sonst wirst du aus dem Programm rausgeworfen.
Mhm.
Und das habe ich eingehalten, ein ganzes Jahr.
Habt ihr das beide zusammen durchgehalten, die Therapie?
Ja.
Dein
also
Mann auch?
Die Methadon-Programm, ja.
Mhm.
Ja.
Und dein Mann war auch voll damit dabei?
Auch voll mit dabei.
Okay.
Der Fokus war ja, unsere Tochter wieder zu bekommen.
Mhm.
Ja.
Also Methadon ist eine Ersatzdroge, die von Ärzten verabreicht wird, um von Heroin wegzukommen. Ne?
Ja.
Sie wirkt also wirkt ziemlich stark schmerzstillend auch. Während du in diesem Programm warst, hattest du ein ganz schlimmes, einschneidendes Erlebnis. Was ist denn da passiert?
Ich bin mit einem damaligen guten Freund, wollten wir Billard spielen gehen und dann sind wir in eine Kneipe gegangen und dann haben sie so eine Whiskyflasche vor meinen Augen aufgemacht und dann hat jeder sein Glas bekommen und haben wir getrunken und dann ist er dann weggegangen und dann weiß ich nur noch, dass mir schlecht wurde, auch schwindelig. Mhm. Dann hat ein Mann mich genommen, hat gesagt, komm, ich bring dich hinten in diesem Raum rein, kannst du dich ausruhen und dann weiß ich nur noch, dass ich also körperlich gelähmt war, aber Bewusstsein war ich voll da und habe ich halt mitbekommen, wie einer über den anderen über mich drüber ist.
Hm. Haben dich also vergewaltigt?
Ja.
Was haben die da reingemacht in den Whisky?
Ich bin am nächsten Tag zu Maczynski gegangen und habe ihm das geschildert und habe ich gesagt, weil wenn ich jetzt was zu mir genommen hätte, ja, weil ich habe kleine Pupillen gehabt und das war das, wo ich dann sehr erschrocken war und dann, weil ich hätte so nicht erzählt, die Sache, das hat mir sowieso keiner geglaubt. Und dann bin ich zu ihm hin, habe gesagt, ich habe kleine Pupillen und ich habe nichts genommen, wirklich nicht. Nicht, dass ich rausfliege aus dem Programm, sagte, ja, lass uns das jetzt probieren. Ich habe es natürlich ihm erzählt, was passiert ist. Dann hat er Blut abgenommen, hat er gesagt, ja, da ist Tollkirsche drin gewesen.
Also Tollkirsche ist auch eine Art Droge und je nach Dosis kann sie halt die Pupillen wirklich vergrößern.
Die ist auch tödlich.
Ja. Und wie du schon gesagt hast, einem wird schwindelig, bewusstseinsbetrübend und so. Sie hatten das also ganz genau geplant, ne?
Das war eine geplante Sache.
Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt?
Dreckig.
Ja.
Ja. Naiv. Dumm. Mhm. Also es ist, man darf wirklich niemand mehr vertrauen. Auch nicht deinen besten Freund. Mhm. Ja. Und das ist halt das Traurige. Die Frauen müssen aufpassen. Mhm. Wir sind so leicht naiv und sagen, der macht mir schon nichts und dabei ist es genau der.
Mhm. Den kenne ich.
Den kenne ich. Ja. Wir kennen niemand.
Ja. Maria, nachdem du dieses Methadon-Programm durchgezogen hast, hattest du natürlich auch viele andere Erlebnisse. Du hattest viele verschiedene Jobangebote, du hattest verschiedene Unterkünfte, sogar auch verschiedene sexuelle Beziehungen. Du hattest damals dann eine andere Partnerin und sie hat sich mit deiner Schwester betrogen.
Ja.
Du hast dich irgendwie stark hintergangen gefühlt, das ist ganz normal, und hast dann deinen Trost im Alkohol gesucht natürlich.
Absolut, ja.
Also schnell waren du und der Alkohol beste Freunde. War dir denn bewusst, dass du ein Alkoholproblem hattest?
Nö, gar nicht. Also für mich war Alkohol wie das Atmen. Mhm. Also ich bin morgens aufgewacht und habe schon getrunken. Mhm. Ich habe immer getrunken, immer. Also Menschen haben mich gefragt, sag mal, trinkst du Wasser? Und dann sage ich, ja, zum Füße waschen und Zähne putzen. Mhm. Und Bier ist Wasser. Mhm. Ja, und ja, aber ich habe auch noch Weinflaschen, 8 Stück am Tag getrunken. Ich hatte sogar so einen Ausschlag im ganzen Körper, war im Krankenhaus deswegen. Pestizidenvergiftung. Mhm. Das Wein kam aus Afrika und aus Australien. Mhm. Ja.
Wie hast du dann entdeckt, dass du ein Alkoholproblem hast?
Ich bin mit dem, also ich habe es nicht entdeckt. Es war die Polizei.
Ja.
Die haben, ich habe mit einem guten Freund geschlafen und er war wirklich, also mit nichts, also wirklich ein guter Freund. Habe ihm übernachtet und bin am nächsten Morgen, also wir haben Geburtstag gefeiert. Mhm. Bin am nächsten Morgen raus, habe mein Fahrrad geschnappt, wollte nach Hause fahren, stand die Polizei so quer in so einem Fahrt vom Haus. Mhm. Und dann höre ich so wie oui, oui, und denke so, okay, jetzt habe ich gerade ein Problem. Mhm. Steige vom Fahrrad ab und die Polizei zu mir so, ja, wissen Sie, warum wir Sie anhalten? Und ich so, nein, nicht wirklich. Und er so, ja, Sie haben kein Licht. Und ich so, okay, wird dran gemacht. Ja, aber Sie riechen so stark nach Alkohol. Das sage ich, ja, kann nicht sein, ich habe geschlafen, also mir geht's gut und so. Und er so, ja, jetzt bleiben Sie mal stehen und so. Und dann hat er das Gerät rausgeholt, wo ich draufpusten darf, 4,0 Promille. Boah. Dann sagte er zum Kollegen so, also ich glaube, das Ding ist kaputt, wie mein nächstes. Hat er wieder eins gekriegt, habe ich wieder reingepustet. Dann sagt er, nee, die hat wirklich so viel. Und dann der andere, nee, das glaube ich nicht, das ist doch, guck mal, wie klein die ist. So. Dann haben sie mich mitgenommen zur Wache und habe ich Blutabnahme über mich ergehen lassen müssen. Und dann sagte der Arzt so, oh doch, die hat 4,0 Promille.
Wow.
Ja.
Also wie sah dein Leben als Alkoholsüchtige eigentlich aus dann?
Im Grunde genauso wie eine Heroinsüchtige. Du bist auch in diesem Tunnel drinnen. Mhm. Ja, du trinkst eigentlich nur und dein Leben ist nur noch so, nur das hier. Mhm. Ja, alles andere ist dann zu viel Schritte, zu viel das. Am liebsten, du bleibst für dich und trinkst oder mit deinen Kumpels. Am Schluss hatte ich ja Freunde, viele Freunde, mit denen ich dann jeden Tag getrunken habe und gekifft.
Wo hast du in dieser Zeit gewohnt? Warst du da hauptsächlich im Park oder hattest du eine Wohnung?
Also ich hatte eine Wohnung mit meinem Ex-Freund, der hat mich dann betrogen mit einer Freundin. Und wir waren in der Zeit in der Ecstasy-Szene. Mhm. Also ich habe ganz normal Montag bis Freitags gearbeitet. Und Freitag, Samstag, Sonntag, also ging es dann mit Pille und Techno und gib Gas. Dann hat er mich mit meiner besten Freundin betrogen. Dann habe ich ihn rausgeworfen. Und dann lebte ich alleine in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, die 1.000 Euro in der Zwischenzeit gekostet hat. Dann sagte mein Sozialarbeiter, den ich hatte, Maria, das kannst du dir nicht leisten, dieses Zimmer, also diese Wohnung. Habe ich gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Und sagte, dann mach draußen eine WG. Und da hat er mir so drei Männer vorgestellt, zwei mit Krawatte und ein Punk. Und dann habe ich mich für den Punk entschieden, ja. Dann hat er sich in mich verliebt, dann bin ich ausgezogen, mich raus. Und dann hatte ich einen neuen Freund, neuen Freund. Also viele Beziehungen. Und dann bin ich nach Möhringen gezogen. Und in Möhringen hatte ich dann, wie gesagt, Alkohol immer, Rauchen immer, also Kiffen. Ich war sehr im Kiffen involviert. Und Tischtennis spielen. Und ich hatte eine Gruppe von Jungs, es waren 8 bis 9 Jungs. Wir haben jeden Tag Tischtennis gespielt. Also dann bin ich aus Möhringen ausgezogen und bin in die Stadt reingezogen. Und gleich gegenüber hatte ich einen Park. Und da gab es 5 Tischtennisplatten und ganz viele Menschen, die spielen. Aber Trinken, Kiffen war dabei. Und ja, ich war sehr gewaltbereiter Mensch. Ich habe ausgesehen wie ein Typ. Kahlgeschorene Haare, mit Iro, kunterbunt, gepierst, tätowiert. Ich wollte als Frau nie schön aussehen. Dann wollte ich mal zu Hause mein Gesicht zerkratzen, damit ich Narben habe. Also ich wollte immer anders sein, nicht fraulich. Ja. Und habe dann so männlich Uniform getragen, Militär, mit Stahlkappen, Schuhe, mit Kette drumherum. Wenn man mich nicht sieht, dann hört man mich. Ich war immer sehr vorlaut, also ich habe die Leute nie ausreden lassen, ich habe sie niedergemacht, ich habe sie geschlagen. Zum Beispiel hatte ich ein Erlebnis, das war so krass. Ich habe mich mit meinen Leuten am Bahnhof, da ist so eine Szene gewesen, und ich war sehr berüchtigt dort, also mich hat keiner angefasst. Und es kam aber ein Typ, den ich nicht kannte, und der fand mich super und der wollte was von mir halt, und ich habe ihn dann abgewiesen. Und dann fiel an, mich zu beleidigen, unter der Gürtellinie. Ja, und dann weiß ich nur noch, dass ich zu ihm hingelaufen bin und nur noch gehört habe, Maria, Maria, nein, hör auf. Ich wach auf in dem Moment und sehe den Typ am Boden und meine Stahlkappenschuhe waren schon auf an seinen Mund zu knallen. Ich wollte ihm in seinen Mund zerdeppern.
Also du hattest sehr viel aufgestaute Gewalt, sehr viel Hass, sehr viel...
Besonders gegen Männer, die was von mir wollen.
Ja, du hast ja auch sehr viel schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht bis dahin. Ja. Ne? Aber dann warst du eines Tages wieder im Park und hast eine Stimme gehört.
Ja, dann saß ich wieder mit meinen... Es war ja früher meine Familie. Wir waren so ungefähr 30, 40 Leute im Park. Jeden Tag haben wir uns getroffen. Ich hatte mal nur ganz kurz so... Ich bin im Park gekommen, weil ich gedacht, war kein Mensch da. Und ich dachte so, boah, jetzt ein bisschen mit mir allein zu sein. Nein, Pustekuchen. 3, 4 Minuten später waren sie alle da. Ich sag, sag mal, wo kommt denn ihr her? Das ist wie so eine Blume, und die Bienen kommen. Ja? Und es war immer so, sie waren immer da. Und eines Tages saß ich im Park mit ihnen. Also wir waren auch richtig gut betrunken. Und auch mit Schnäpse und so. Und auf einmal hatte ich so eine Stimme, die zu mir sagte, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und in dem Moment kam meine Oma im Kopf. Das war ihr Spruch. Immer. Bin ich aufgestanden, bin so zurückgelaufen und habe mir meine Freunde angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht so werden. Ich war schon so, aber ich will nicht so noch werden.
Wie möchtest die. Nicht so sein.
Nein.
Ja, also hast du diese Stimme gehört, die dir geraten hat, deine Freunde anzuschauen. Ne? Du hattest aber außerdem noch ein anderes Ereignis zu dieser Zeit, das sich ziemlich positiv geprägt hat.
Ja. Ich habe eine Zeit in einer Kirche gearbeitet und Essensausgabe, mit Menschen zusammen zu sein, also sie bedienen. Ja. Und das mochte ich schon immer, Leute bedienen, das war schon immer so mein Ding. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe in einem Hotel gewohnt in der Zeit. Und dann, ich weiß nicht warum, aber auf einmal fiel ich auf den Boden und habe Rotz und Wasser geweint. Ich hatte so ein zwingendes Gefühl in mir drinnen, ja, dass ich schuldbeladen bin. Das war diese Schuldsache. Ich wusste nicht, woher das kam. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, guck mal, ich klopfe an deine Türe, block, 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 guck mal, ich klopfe an deine Türe, mach die Türe auf, komm zu mir, ich habe von dir gehört, bitte komm zu mir, reduziere mich auf null, mach mein Leben neu, bitte. Mhm. Ja, das war so. Da saß ich die ganze Zeit am Boden und habe weiter geweint und geweint und dann bin ich dann aufgestanden, habe ich mir erstmal hingesetzt und habe erstmal geraucht. Mhm. Also meine Tüte war für mich mein Leben und ja, wenn die Leute immer gesagt haben, so Maria, wenn es dein letzter Atemzug ist und du stirbst, was wünschst du dir? Da habe ich gesagt, natürlich eine Tüte, was denn sonst? Ja, also Rauchen war für mich 40 Joints am Tag, das war mindestens, wenn nicht mehr. Alkohol war sowieso, wie gesagt, wie Wasser und Tee und Kaffee zusammen. Also für mich gab es nichts anderes als Rauchen und Trinken. Und ich hatte mir ein Piercing gemacht. Ich war schon so gepierst, aber ich hatte ein Wunschpiercing, das habe ich mir 5 Jahre lang gewünscht. Und das ist der hier. Mhm. Ja. Und den habe ich mir dann auch zum Geburtstag selber machen lassen. Mhm. Und 2 Wochen war das genau. 2 Wochen danach kam diese Stimme und sagte zu mir, mach den Piercing raus.
Also dann kam eine Stimme und hat dir gesagt, du sollst dein Piercing rausholen.
Wie gesagt, habe ich die Tüte geraucht und dachte so, wow, was ist denn da drin? Weil in der Zeit haben sie Liquid mit so Zeug reingetröpfelt, wo Halluzinationen bekommst. Und ich dachte, was ist das? Und dann kam aber diese Stimme wieder und sagte, mach den Piercing raus, es ist das Zeichen des Satans. Und in dem Moment wusste ich, mein Gebet. Mein Gebet kam wieder. Und dann habe ich, ja, mache ich. Und dann habe ich den Piercing raus und sagt die Stimme zu mir, vergiss die Zunge nicht. Mhm. Da hatte ich 16 Jahre ein Piercing drin, den hätte ich auch nie rausgetan. Ich liebte meine Piercings. Mhm. Ja, habe ich sofort auch rausgemacht.
Also unglaublich, dass du diese Stimme gehört hast und auch gleich darauf reagiert hast. Ne? Mhm. Du hast ja dann 2 Tage später nochmal diese gleiche Stimme gehört. Was hat sie dir diesmal gesagt?
Ja, da war ich gerade am Rauchen und habe mir Session gemacht. Ich habe mir so Gras geholt und Tabak geholt. Mein Alkohol war sowieso da, aber das war für mich das Wichtigste. Und ja, da war ich wieder am Rauchen und dann kam die gleiche Stimme wieder und sagte zu mir, mach den Joint aus und wirf alles raus. Hm. Ich habe den Joint ausgemacht, alles zusammengepackt. Dann habe ich das ganze Zimmer auseinandergenommen, 17 Quadratmeter war das, alles aufgemacht, die ganzen Bücher, die Kartons, alles, damit ich wenigstens die Papers, die Schnipsel, was man halt dazu auch braucht zum Drehen, musste alles raus. Hm. So. Und dann hat der Herr mich, das ist für mich so, mich vom Rauchen, vom Trinken, vom Joints rauchen, vom Fleisch essen, vom Zucker essen, von heute auf morgen war es weg.
Befreit.
Hm. Ich habe auch am nächsten Tag keinen Affen geschoben, ich habe keinen Zug gehabt. Im Gegenteil, ich bin im Neckar spazieren gegangen, ich habe mich gesund ernährt, Haferflocken mit Wasser habe ich zu mir genommen, die 4 Monate, und Bibel lesen.
Mhm. Ja. Da kommen wir gleich noch dazu.
Ja.
Also das ist der Wahnsinn, das ist fast unvorstellbar. Du hast Gottes Stimme gehört und sofort getan, was er gesagt hat. Ja. Du warst also sofort gehorsam und diesen Gehorsam hat Gott belohnt. Du warst clean, du warst nicht mehr abhängig, zumindest für die nächsten 9 Monate. Denn dann ist leider nochmal was passiert. Satan hat dich wieder versucht, er hat dich zum Kiffen verführt. Du wurdest leider rückfällig. Und es gab einen Tag, wo du gerade dabei warst, wieder zu kiffen und Alkohol zu trinken. Und da ist etwas Merkwürdiges passiert. Was war das?
Ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe mir im Hotel, wo ich gewohnt habe, habe ich gesagt, Herr, ich wünsche mir was von dir. Mhm. Ich wünsche mir eine Wohnung, meine erste eigene Wohnung. Habe ich gesagt, Herr, ich wünsche mir eine Wohnung, die um 4:30 morgens Vögel zwitschern. Ich wünsche mir eine Wohnung, wo gute Nachbarn sind, wo ich einen guten Vermieter habe, wo ich rechts und links unter mir, über mir niemand habe, dass ich nicht in der Stadt wohne, nicht an der Straße und ich möchte Gitter vor meinem Fenster haben. Mhm. 2 Wochen später bekam ich einen Anruf von meiner Nachbarin, jetzige Nachbarin, Die ist Diakonin in dieser Kirche, wo ich sie kennengelernt habe. Und ich habe mir die Wohnung angeschaut und alle Wünsche, die ich geäußert habe, waren erfüllt. Mhm. Bis an die, auch die Gitter am Fenster. Mhm. So. Dann, ja, ich habe mich mit Gott beschäftigt, aber ich habe den Satan nicht wahrgenommen. Und mhm. den muss man auch im Fokus haben, ja. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt die neue Wohnung gehabt, habe mich schön eingerichtet und dann kam so eine Eingebung, ja, jetzt, du kannst doch wieder mal einen Joint rauchen, abends kannst du doch gemütlich machen, du hast doch so ein schönes...
Zur Feier der neuen Wohnung.
Genau. Ja. Du kannst im Bad so eine Session machen, so ein schönes Sesselchen habe ich dann auch gemacht. Ich war auch da gehorsam, mhm. ja. Habe mir dann ein Bierchen geholt oder ein bisschen Wein, so kleine Fläschchen. Und ja, dann war ich so am Rauchen und auf einmal hatte ich so ein, ihr müsst euch das vorstellen, so eine Faust, aber nicht so reingehauen, sondern so reingedrückt. Mhm. Ja? Und dann diese Stimme, wo sie sagte, haben wir daran gearbeitet? Ist es das, was du willst? Ja. Ich so, nein, nein, Herr, ich will das nicht. Dann habe ich das weggeworfen in den Mülleimer. Ich habe es mhm. wieder rausgeholt, wieder mhm. angezündet, wieder das Gleiche gehabt mit der Faust. Wieder so, haben wir daran gearbeitet? Willst du noch eine Runde laufen? Und ich so, nein, ich will keine Runde laufen. Da habe ich es in den Mülleimer runtergeschmissen, wieder hochgeholt. Mhm. Ja, allein das zu erzählen, ich schäme mich so. Mhm. Ich hätte es besser wissen müssen. Mhm. Habe ich wieder angezündet. Und dann sagte ich, Herr, du hast gewonnen. Mhm. Du hast gewonnen. Ich will nicht mehr. Mhm. Dann habe ich es weggeschmissen. Und ab diesem Tag war gar nichts mehr.
Mhm. Wow.
Gar nichts.
Gott ist so groß, ne? Ja. Wir können ihn wirklich dafür loben. Hattest du auch keine Entzugsentscheidungen
nein,
mehr?
Gar keine
nichts
Entzug,
mehr.
Nein.
Wow. Womit hast du dich dann in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigt?
Mit Jesus.
Mhm. Ja. Wie sah das aus?
In seinem Wort. Ich habe mich so in seinem Wort. Ich wollte ihn kennenlernen. Ich wollte wissen, was er möchte. Mhm. Ja. Ich denke nicht nur, dass er nicht will, dass ich süchtig bin. Ich habe verstanden, dass er mich liebt, mhm. dass er mich kennenlernen will. Und ich soll ihn kennenlernen und ich habe so einen schönen Bezug zu ihm bekommen. Ich habe die Bibel verschlungen mhm. und ich habe alles, was er gesagt hat, so wahrgenommen.
Mhm. Ja. Also so hast du viele neue Erkenntnisse durch das Bibellesen gemacht. Ja. Ne? Was hast du noch erkannt?
Er hat mich verändert.
Mhm. Amen.
Ja. Ich habe meine Klamotten weggeworfen. Ich habe mir Röcke gekauft. Mhm. Ich hätte mir nie Röcke gekauft. Ich wollte nicht weiblich sein. Gott sagt aber in der Bibel, er hat uns so gemacht, wie wir sind, perfekt. Und da habe ich erst erkannt, ich bin eine Frau in seinen Augen. Mhm. Und da habe ich mir Röcke gekauft.
Und wie sah es mit Beziehungen aus?
Ja, wie gesagt, ich war ja lesbisch und schwul. Ich war ja alles durcheinander. Und dann lese ich auch in der Bibel, dass der Herr das nicht mag, Frauen und auch Beziehungen mit Männern zu haben, mit denen man nicht verheiratet ist. Da habe ich gesagt, Herr, ich habe es verstanden. Hm. Ja, aber was machen wir jetzt? Muss ich mir jetzt einen Mann suchen oder suchst du mir einen Mann? Und schlag so die Bibel auf und lese hier Paulus. Hm. Ja, bleib allein. Hm. Also direkter konnte es mir nicht sagen, bleib hm. allein. Hm. Ja, heute verstehe ich es und bin dankbar dafür.
So viele große Veränderungen.
Ja.
Da hat dein Umfeld bestimmt auch was erkannt? Haben die gemerkt, dass du dich verändert hast?
Ja.
Ja?
Ja. Meine Schwester sogar, die hat mal angerufen, also nicht nett gemeint, so habe ich es nicht aufgefasst, nett. Du siehst nicht mehr aus wie die Maria, du redest nicht mehr wie die Maria, mhm. du kleidest dich nicht wie Maria, du machst nicht, wie du bist nicht mehr die Maria. Mhm. Und legt halt auf. Mhm. Und dann habe ich so überlegt und dann kam mir das, der Herr hat mich verändert. Also der,
bist ein neuer Mensch.
Ich mache aus dir eine neue Kreatur, ja. war das, was mir in den Kopf reingekommen ist. Und ja. ich habe dann gelacht und also ich habe mich gefreut.
Schön. Ja, du hast so viele Sachen erkannt und auch umgesetzt, wieder ja. dieses Gehorsam. Ja. Und dann hast du aber nochmal, bist du an einem anderen Tag auf einen anderen Bibeltext gestoßen, der von der Taufe spricht. Und da hattest du natürlich dann auch einen großen Wunsch. Was hast du dann gemacht?
Ja, es war die Corona-Zeit. Und die Türen waren zu von der Kirche. Und ich bin nach Stuttgart gefahren mit dem Fahrrad und habe nach den Christen gesucht, habe aber keine gefunden. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, so, ja super, sonst rennen sie dir immer hinterher und jetzt findest du nicht mal einen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich hatte diesen Wunsch zur Taufe. Und dann bin ich halt in Internet gegangen und habe nach irgendjemanden gesucht. Und dann habe ich einen Bernardo kennengelernt und der hat gesagt, ich werde dich taufen. Mhm. Und dann bin ich nach Hamm gefahren mit meiner Schwester und haben uns dort halt taufen lassen.
Mhm. Einfach so?
Einfach so.
Also die Taufe ist ja was ganz Wichtiges, aber du warst ja nicht wirklich vorbereitet. Das war eine charismatische Gemeinde, wie du gesagt hast. Du hättest dich von jedem taufen lassen, du wolltest dich einfach taufen lassen und wurdest einfach getauft.
Ja.
Ohne dass du jetzt noch mehr Bibelstunden bekommen hattest oder so, ne?
Nee, gar keine Bibelstunden.
Ja. Damit war deine Geschichte aber noch nicht ganz zu Ende, denn Gott wollte dich noch an einen anderen Platz stellen. Eines Tages hast du dann einen Flyer in deinem Postfach gehabt und das ging über den Vergleich der 10 Gebote. Was hat das bei dir ausgelöst?
Also ich, wie gesagt, ich war charismatisch getauft. Ich, ich konnte mit dem Wort charismatisch nichts anfangen. Für mich war das frei christlich. Mhm. Darauf habe ich gesucht. Mhm. Also nicht katholisch, weil katholisch war ich ja geprägt von meiner Oma. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre das Richtige. Und was mich halt ziemlich verwundert hat, ist, dass sie gesagt haben, nach der Taufe, ich dürfte taufen. Das war für mich...
Du selber darfst taufen?
Ja, ja, ich darf taufen. Aber das war... So ein Nein in mir. Nein, ich kann nicht taufen. Dann, ich kann Abendmahl machen, wo ich will. Ich habe im Park mir Fladenbrot geholt und Wein und habe da mein Abendmahl gemacht, wo ich gesagt habe, das ist auch nicht das Wahre. Dann habe ich gesagt, das ist nicht richtig. Ich fühle mich auch nicht getauft.
Irgendwas stimmt nicht.
Nein, es ist nicht wahr. Es ist nicht echt. Mhm. Und dann lese ich die Bibel und dann lese ich Johannes 14, 15. Da sagte ich zu Herr, wer hält denn die Gebote? Welche Gebote? Und dann lese ich so weiter 10 Gebote. Und wer hält denn die Gebote? Also ich habe dann im Internet recherchiert und habe dann aber Wikipedia gefragt. Wikipedia, wer hält denn die 10 Gebote? Hm. Weil mein Computer war so mein Ausgang nach draußen eigentlich so, weil ich war immer in der Wohnung eingeschlossen mit meiner Bibel. Ich hatte mit niemand mehr Kontakt, nur mit der Bibel und dann habe ich Wikipedia gefragt. Und Wikipedia sagt zu mir nur die 7-Tags-Adventisten.
Interessant.
Und ich so, was ist das? Mhm. Ich kenne alles andere, aber nicht die 7-Tags-Adventisten. Und 2 Tage später waren Flyer in meinem Briefkasten drin mit den 10 Geboten. Mhm. Ich lese die, erkenne die Wahrheit und den Betrug.
Da wurden in diesem Flyer wurden die 10 Gebote verglichen?
Richtig, auf katholisch, evangelisch und
original.
Mhm. Und dann 2 Tage später wieder kriege ich einen Flyer von der Projekt 7.
Okay.
Na? Und dann sage ich so, okay, 7-Tags-Adventisten, das ist auch da, das hat auch damit zu tun.
Was für ein Flyer war das von Projekt 7?
So ein ganz kleiner. Mhm. Bibel zu verschenken.
Aha, okay.
Ich hatte zwar eine Bibel, aber da war katholisch. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine neue Bibel. Und dann, ich fand es so toll, und dann habe ich gesagt, ich muss die bestellen. Dann bin ich auch wieder im Internet, habe ich die bestellt. Und dann sage ich zu dem Herrn, wusste aber noch nicht, wer es war, wo gibt es hier 7-Tags-Adventisten? Hm. Und dann kriege ich ein paar Tage später die Bibel geliefert, mit Schatten zum Licht. Und
das Buch Schatten zum Licht,
ja. Und ich war sehr glücklich. Mhm. Dann bekam ich den Anruf von einem Wilhelm Czergit. Mhm. Und wir sprachen so, er hat ja ein bisschen meine Lebensgeschichte mitbekommen. Und dann sagte er zu mir so, ja, die 7-Tags-Adventisten, die gibt es in Stuttgart-Wangen. Mhm. Und ich soll dorthin gehen, mich mit Anne Elsie Weiß treffen. Habe ich mich mit ihr nicht gleich getroffen, weil ich die Zeit falsch verstanden habe. Bin aber danach mit... Maps habe ich den Weg gefunden dorthin, habe ich mich dorthin gesetzt, ganz leise, weil es war ja die Zeit der Corona, da waren sie alle so verteilt. Mhm. Und dann saß ich so und dann in dem Moment sage ich, wer ist denn die Weiß, wer ist denn die Frau Weiß? Und dreht sich eine Frau um und sagt zu mir, willkommen.
Also wie wurdest du generell dort aufgenommen von den Adventisten?
Herzlich.
Ja?
Ja.
Hattest du so das Gefühl?
Ich bin zu Hause angekommen. Mhm.
Hat jemand dann auch wirklich dann die Bibel mit dir studiert?
Mhm. ein Prediger, der heißt Christopher Kramp. Mhm. Mit dem habe ich meine ersten Stunden gehabt. Mhm. Später habe ich das mit Thomas Kasunic gemacht, mhm. Weil ich wollte richtig getauft werden. Mhm. Ja, ich war zu Hause. Jetzt will ich getauft werden.
Mhm. Richtig. Ja. Und auch nach wissend, was du glaubst. Ja,
ja, das ist so wichtig, mhm. zu wissen, was die Taufe ist, mhm. und wer Jesus ist. Mhm. Du kannst dich nicht einfach nur so taufen lassen im Wasser und sagen, so jetzt bist du für Gott bereit, sondern du musst doch wissen, was Gott von dir will.
Ja.
Wer du in Gottes Augen bist, mhm. und wer er ist. Mhm. Und das ist sehr wichtig. So ein Bibelstudium ist das A und O, würde ich wirklich sagen, für mich persönlich.
Mhm. Vor der Taufe.
Und ich bin so dankbar.
Mhm. Ja. Du wurdest dann auch letztes Jahr in einer Adventgemeinde in Stuttgart getauft. Ja. Und setzt dich seitdem für ein ganz besonderes Projekt ein. Was macht ihr da?
Als ich befreit wurde von allem, habe ich gesagt so, Herr, ich lasse jetzt Alkohol weg und Drogen weg und Männer und Frauen weg. Ich werde mich jetzt nur noch darauf konzentrieren, einen guten Job zu haben, ein Auto zu haben und eine Wohnung zu haben. Ja? Ich wollte ein gutes Leben haben, aber es war in meinem Kopf. Mhm. Ja? Jesus hat eine andere Idee gehabt. Und zwar, kümmere dich um die Menschen, woher du kommst. Hm. Und dann bin ich zu den Menschen, wo ich kenne, von der Sin, sagt man, wo ich herstamme, und habe ein Projekt gegründet, mhm. mit Thomas Kasunic. Das war das erste Projekt, das haben wir ein Jahr zusammen gemacht, also um die Obdachlosen und die Drogenabhängigen uns zu kümmern, Kleider, Ausgabe, Tee, Kaffee, also Kaffee in Anführungsstrichen, mhm. ohne Koffein, in Gesundheitsmission zu machen, in Kuchen, Plätzchen oder auch Essen zu geben. Und dann, was ziemlich wertvoll ist, sind Gespräche. Mhm. Ja, sie abholen da, wo sie sind.
Also heute arbeitest du genau mit den Menschen, mit denen du früher getrunken und gekifft hast, sozusagen.
Ja.
Ja. Ja. Mittlerweile ist das auch zu eurem Gemeindeprojekt geworden und Gott segnet das, oder?
Ja, in Wangen haben wir es als Gemeindeprojekt jetzt angefangen. Die Geschwister sind ein Segen, mhm. ja. Die helfen auch sehr viel, mhm. und sie haben Autos und man kann alles super hinbringen. Mhm. Ja, das ist so ein Segen, mhm. und auch die Geschwister lernen. Ja, also man lernt voneinander.
Ja, und seid ein Segen füreinander.
Ja.
Ne? Ja. Also Maria, mir fehlen die Worte. Ab deinem 21. Lebensjahr warst du quasi 26 Jahre lang gebunden an Alkohol, Drogen, alle möglichen Süchte. Aber Gott hat dich befreit.
Ja.
Wie groß ist Gott? Es ist unbeschreiblich. Also da steht, in der Bibel steht ja auch in Psalm 147, Vers 5, groß ist unser Herr und gewaltig seine Macht. Ja. Er kann uns also von allen Abhängigkeiten befreien, egal wie stark wir gebunden sind. Ihm ist alles möglich.
Ja.
Wenn du an etwas gebunden bist, dann hör nicht auf, um Befreiung zu beten. Lege Gott dein Anliegen jeden Tag vor und sei dann gehorsam. Wenn du fällst, steh wieder auf. Gottes Versprechen in Matthäus 17, Vers 20 ist für dich da. Wenn dein Vertrauen die Größe eines Senfkorns hat, dann kannst du an den Berg sagen, bewege dich von hier und es würde geschehen. Nichts ist für dich unmöglich. Ja, liebe Zuschauer, was für eine besondere Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschalten hier bei Menschen im Fokus, wo wir besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Bis zum nächsten Mal.